Corona-Injektionen. Noch immer wird abkassiert. Auffällige Unregelmäßigkeiten bei AfD-Stimmen in Nordrhein-Westfalen. Und Professor Schmuck im Interview des Tages macht Widerstand glücklich. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Während der Corona-Jahre entwickelte sich im Freistaat Thüringen eine regelrechte Industrie um die mRNA-Präparate, die Unsummen an Steuergeldern verschlang. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Musal und Wolfgang Lauerwald hervor. Demnach wurden in dem vergleichsweise kleinen Bundesland 35 Impfstellen und Zentren betrieben. Darüber hinaus waren 14 mobile Teams im Einsatz. In den 2 Jahren ab Start der Injektion bestellte die Regierung 2,5 Millionen Dosen, davon 1,8 Millionen von BioNTech und rund 700.000 von Moderna. Der Betrieb dieser Strukturen war kostspielig. Bis Dezember 2024 flossen 80 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt allein in Impfzentren und deren Betrieb. Besonders hoch war dabei die Bezahlung der beteiligten Ärzte. Sie erhielten 175 Euro brutto pro Stunde. Die AfD-Abgeordnete Musal kritisierte die Ausgaben scharf. Wörtlich sagte sie, hier flossen immense Summen an Steuergeldern in ein System, das Nutzen und Verhältnismäßigkeit heute mehr denn je in Frage gestellt werden muss. Die Enthüllungen sorgen erneut für Kritik an der damaligen rot-rot-grünen Landesregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow. Kritiker stellen die Frage, wer von dieser Politik am meisten profitierte. Österreich sitzt weiter auf riesigen Mengen ungenutzter Corona-Injektionen und muss trotzdem immer neue Dosen einkaufen. Grund sind milliardenschwere EU-Verträge, die das Land verpflichten, auch in diesem und nächstem Jahr bestimmte Mengen abzunehmen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ hervor. Allein in diesem Jahr handelt es sich um den Kauf von 1,5 Millionen Dosen von BioNTech/Pfizer. 2026 kommen noch einmal 300.000 Dosen hinzu. Gleichzeitig bricht die Nachfrage ein. Im August wurden landesweit nur 22 Injektionen verabreicht. Gleichzeitig liegen in den Lagern bereits über 500.000 Dosen. Schon in den vergangenen Jahren mussten riesige Mengen vernichtet werden. Mehr als 26 Millionen Dosen in den beiden Vorjahren. Trotzdem sind in diesem Jahr erneut 44 Millionen Euro im Budget vorgesehen für Beschaffung und Logistik. Wie viel Österreich pro Dosis bezahlt, bleibt geheim. Die Regierung verweist auf vertragliche Vertraulichkeit. Gegenüber auf 1 kommentierte FPÖ-Nationalratsabgeordnete Harald Schuh diese Situation.
In Wahrheit ist es ein Schlag ins Gesicht aller Österreicher, denen man jetzt sagt, dass bei ihnen gespart werden muss, zum Beispiel bei den Familien, aber auch bei den Pensionisten. 44 Billionen Euro werden heuer für Impfdosen ausgegeben, wo wir jetzt schon wissen, dass nur ein Bruchteil davon tatsächlich verimpft wird. Das ist Geldvernichtung in Reinkultur. In Summe sind mittlerweile über 300 Millionen Euro auf diese Tour vernichtet worden. In Summe werden ungefähr 70 Millionen Impfdosen angeschafft. Das sind circa 8 Spritzen. Für jeden Österreicher, vom Baby bis zum Kreis, da fragt man sich schon, welche Planung steckt da eigentlich dahinter?
Während Österreich noch für die EU-Verträge der Covid-Injektionen bezahlt, kommt die Aufarbeitung der Pandemiepolitik nicht voran. Bereits im vergangenen Jahr hatten FPÖ und AfD im Europaparlament die Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses gefordert. Doch der Vorstoß scheiterte nun. Warum? Erklärte der österreichische EU-Abgeordnete Gerald Hauser im Gespräch mit auf 1.
Jetzt haben wir diesen Untersuchungsausschuss verlangt, 182 Mandatare haben unterschrieben, unterstützt und jetzt möchte man meinen, der wird kommen. Der kommt nicht. Der kommt nicht. 182 Mandatare haben unterschrieben. Er kommt nicht. Wir haben das notwendige Quorum erreicht. Und wieso kommt er nicht? Weil gemäß Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments die sogenannte Präsidentenkonferenz unter Vorsitz der Frau Metsola, wieder ein Mitglied der Europäischen Volkspartei, mit ihren 14 Stellvertretern in dieser Präsidentenkonferenz entscheiden, welchen Punkt sie auf die Tagesordnung einer Parlamentssitzung setzen. Und sie haben sich entschieden, diese Forderung, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, nicht auf die Tagesordnung zu setzen. Das heißt, er wird nicht beschlossen, es wird die nicht geben. So schaut die Demokratie in Brüssel aus. Dieses Haus ist nicht nur vollkommen intransparent, es ist auch undemokratisch bis zum Ultimo.
Das vollständige Interview mit Gerald Hauser sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Ob wie in diesem Beitrag im EU-Parlament in Straßburg, auf Demonstrationen oder in Landtagen. Auf eins trifft man überall dort, wo Druck zu einer Corona-Aufarbeitung stattfindet. Doch dieser Einsatz ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Bereits ein kleiner Einkauf unter www.auf1.shop trägt dazu bei, auch künftig direkt vor Ort für Sie zu berichten. Überall dort, wo es brisant wird. Von einem wahren Tsunami an neuen mRNA-Präparaten sprach kürzlich sogar die ehemalige Chefwissenschaftlerin des Pharmakonzerns Moderna. Tatsächlich befinden sich derzeit hunderte solcher Injektionen weltweit in der Entwicklung, weit über das ursprüngliche Covid-Präparat hinaus. Eine Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern wie Organisator Andreas Sönnigsen warnte auf einer Pressekonferenz am Dienstag nun eindringlich vor den dramatischen Folgen dieser Produkte. Sie verweisen auf einen massiven Anstieg schwerer Nebenwirkungen, die häufig sogar tödlich endeten. Besonders alarmierend ist der starke Zuwachs an plötzlichen und unerwarteten Todesfällen nach der Verabreichung der mRNA-Injektionen. Der Statistiker Konstantin Beck präsentierte zudem Zahlen, die auf einen deutlichen Geburtenrückgang hindeuten, etwa in der Schweiz oder in Tschechien. Auch die Pflegebedürftigkeit habe sich seit dem Einsatz der Injektion versiebenfacht. Noch schärfer formulierte es der Molekulargenetiker Michael Nehls, der den Pharmakonzernen eindeutig kriminelle Absichten vorwirft. Wörtlich sagte er, Menschen mussten sterben, damit die Bevölkerung die mRNA-Biowaffe als vermeintlich einzige Lösung akzeptiert. Die Pläne Israels zur Vertreibung von Palästinensern aus Gaza nehmen immer konkretere Formen an. Neue Bilder aus dem Kriegsgebiet zeigen das Ausmaß der Zerstörung und das Leid der Zivilbevölkerung. Wie am Mittwoch bekannt wurde, verlangt die israelische Regierung, dass mindestens 1 Million Menschen Gaza-Stadt verlässt und sich in eine sogenannte humanitäre Zone im Süden des Küstenstreifens begibt. Die Vereinten Nationen reagierten empört und warnten vor den verheerenden Folgen dieser Forderung. Denn außerhalb der Hauptstadt gibt es im Gazastreifen weder genügend Platz noch die notwendige Infrastruktur, um die Bevölkerung zu versorgen, geschweige denn 1 Million zusätzlich Vertriebene aufzunehmen. Besonders dramatisch ist die Lage im Gesundheitswesen. Fast die Hälfte der noch funktionsfähigen Krankenhäuser befindet sich in Gaza-Stadt, also genau in dem Gebiet, das die Menschen nun verlassen sollen. Für viele Patienten könnte dies das sichere Todesurteil bedeuten. Ein neues Vertragspaket könnte die Schweiz zu einem faktischen EU-Mitglied machen. Die im Frühjahr vorgestellten Rahmenverträge sehen vor, dass sich die Schweiz künftig vollständig dem EU-Recht unterwerfen müsste. Selbst bei der juristischen Auslegung hätte Brüssel das letzte Wort. Damit würden Volksentscheide praktisch bedeutungslos. Die endgültige Abstimmung über die Verträge wird zwar erst 2027 erwartet, doch der Widerstand formiert sich schon jetzt. Die Bürgerbewegung Maßvoll hat eine ungewöhnliche Strategie entwickelt, um das Projekt zu stoppen. Über das Portal Maßvoll Swiss können Bürger offizielle Eingaben an das Außenministerium senden. Jede einzelne dieser Eingaben muss von der Behörde rechtlich geprüft und beantwortet werden. Wie die Aktion genau funktioniert, hat Maßvoll-Initiator Nicolas Rimoldi gegenüber Auf 1 erklärt.
Dementsprechend haben wir etwas Neues programmiert, ein Demokratiewerkzeug geschaffen, wo es jedem Bürger möglich ist, innerhalb von wenigen Minuten auf Deutsch, Französisch und Italienisch eine hochoffizielle Vernehmlassungsantwort dem Bundesamt einzureichen. Wenn das Hunderte, Tausende Mitmenschen machen, dem EU-hörigen Bundesrat Ignazio Cassis ihr Nein kommunizieren, dann können wir den EU-Knechtschaftsvertrag entscheidend verlangsamen.
Drei Tage nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gibt es immer mehr Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten. Im Fokus steht die Stadt Gelsenkirchen, wo die AfD mit knapp 30% ihr bestes Ergebnis bei den Ratswahlen erzielen konnte. Eine Analyse der Stimmverteilung zeigt jedoch auffällige Diskrepanzen zwischen den Urnen und den Briefwahlstimmen und das innerhalb desselben Wahlbezirks. Im Wahllokal Braukemperstraße stimmten rund 45% der Präsenzwähler für die AfD. Bei den dortigen Briefwählern waren es jedoch nur 25%. Ähnlich das Bild im Berufskolleg Technik und Gestaltung. Hier erhielt die AfD 40% der Stimmen im Wahllokal, bei den Briefwahlstimmen dagegen ebenfalls nur 25%. Noch deutlicher fiel die Differenz in der Josef-Rings-Schule aus. Dort lagen die Urnenstimmen bei 39%, während die AfD bei den Briefwahlstimmen nur auf 12% kam. Diese extremen Unterschiede werfen Fragen auf. Beobachter fordern nun eine genaue Überprüfung der Briefwahlunterlagen, um Manipulationsvorwürfe auszuschließen. Im kommenden Jahr stehen in mehreren Bundesländern wichtige Wahlen an, darunter auch in Berlin. Doch schon jetzt gibt es massive Kritik an der Vorbereitung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, einer Hochburg der Grünen. Das dortige Bezirksamt, geführt von der grünen Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann, steht unter Verdacht, die Wahlkreise für das Berliner Abgeordnetenhaus gezielt zugunsten der eigenen Partei verändern zu wollen. Konkret geht es um einen neu geplanten Wahlkreis, der nach Darstellung der Opposition so zugeschnitten werden sollte, dass die Grünen deutlich bessere Chancen haben. Die Bezirksverordnetenversammlung stoppte den Plan jedoch mit den Stimmen aller anderen Parteien. Gleichzeitig legten die kommunalen Abgeordneten offizielle Beschwerde beim Landesinnenministerium ein. Laut Medienberichten wollen die Grünen in diesem neuen Wahlkreis die langjährige Bezirkspolitikerin Monika Herrmann ins Rennen schicken. Die Vorwürfe wiegen schwer. Kritiker sprechen bereits von einem Wahlkreis nach Maß, der das Vertrauen in faire Wahlen weiter erschüttern könnte. Die US-Publizistin Anne Applebaum hat offen den NATO-Beitritt Österreichs gefordert. Wörtlich sagte sie in einem Interview, wenn Österreich wohlhabend bleiben und sein Wirtschaftsmodell bewahren will, muss es sehr gründlich nachdenken, auf welcher Seite es steht. Applebaum gilt als bestens vernetzt im neokonservativen Establishment der USA. Sie sitzt im Vorstand der Denkfabrik National Endowment for Democracy, die als CIA-nahe Einrichtung gilt, und hat mehrere Programme zur Bekämpfung sogenannter Desinformation mitbegründet. Kritiker werfen ihr seit Jahren vor, vor allem transatlantische Propaganda zu betreiben. In früheren Kommentaren rechtfertigte sie etwa die Bombardierung palästinensischer Medienhäuser und stützte die US-Invasion im Irak unter anderem mit dem Verweis auf angebliche Massenvernichtungswaffen. Und wir kommen zum Interview des Tages und damit zu der Frage, was macht uns eigentlich glücklich? Genau damit beschäftigt sich der Psychologe Peter Schmuck, bis 2019 Professor an der Universität Göttingen.
Herr Professor Schmuck, Sie haben, ich hoffe, Sie hören mich jetzt so gut in der Lautstärke, ja. Sie haben ein interessantes Forschungsgebiet, nämlich Sie forschen darüber, wann die Menschen, ich sag's mal salopp, glücklich und zufrieden sind. Was sind denn die Voraussetzungen dafür?
Voraussetzungen, um glücklich und zufrieden zu sein? Naja, das sind zum einen, dass Ihr Körper im Gleichgewicht ist, dass Sie die richtigen Dinge essen. Zum Beispiel, das ist aber nur die Basis. Wenn das in Ordnung ist, wenn das okay ist, dann kommt die psychologische Seite und darüber hinaus natürlich noch die ethische und die, ja, die Philosophie im weiteren Sinne spielt auch mit rein. Also das heißt, Leute, Menschen, die, wie ich es vorhin erzählt habe, die gemeinschaftliche Ziele haben, die sie in ihrem Leben verfolgen, also die nicht auf ihr Ego, sondern auf die größere Gemeinschaft gerichtet sind. Und auch Leute, die oder Menschen, die ökologische oder biosphärische Lebensziele haben, die haben eine größere Chance, glücklich zu werden, glücklich zu sein, glücklich zu leben, in Balance zu sein, verglichen mit Menschen, die ego-orientierte Ziele haben, Ruhm, Geld, materieller Besitz. also private Dinge, die das eigene Ego praktisch beglücken mögen, die haben nicht so gute Chancen. Das ist ein Ergebnis von jahrzehntelangen Studien, die ich zu dem Thema geführt habe. Und ich habe auch mal einen, den bekanntesten Psychologen, den es weltweit gibt, oder den meist zitierten Psychologen gefragt. Der heißt Albert Bandura in den USA. Ich habe ihn gefragt, lieber Albert, wie ist denn das mit den Millionären da in Palo Alto? Sind die glücklich? Da hat er mich angeschaut, kurz überlegt und gekriegt und gesagt, na, ich kann dir nur sagen, oder ich möchte dir nur sagen, die haben einen höheren Drogenkonsum als der Durchschnitt hier. Also, sprich, geht in die gleiche Richtung.
Leben wir in einer Gesellschaft, in der ja materielle Dinge sehr hoch angesiedelt werden und auch als Wert gehandelt werden. Also wer beruflich Erfolg hat, wer viel Geld hat und so weiter. Es gab mal diese Werbung, wo es dann hieß, mein Haus, mein Auto, mein Schiff. Und so. Ja. Ist das eine Gesellschaft, in der wir leben, die uns unglücklich macht?
Kann ich eigentlich nur zustimmen. Also die Gesellschaft mit ihren, ja, mit ihren Zielen, die sie uns wie mit der Angel vor die Nase hält, denen wir ein Leben lang nachrennen, die, wenn man also diesen Suggestionen folgt, dann hat man keine guten Chancen, glücklich zu werden. Das, glaube ich, muss man so sagen, ja. Also da stecken jetzt Dutzende, hunderte Studien dahinter, die das gezeigt haben, dass genau diese Menschen, die also sich quasi, also um dieses Ego-orientierte durchzudrücken, kommt man ja in so ein Konkurrenzspiel rein. Und damit wird das, was in uns angelegt ist, das Gemeinschaftliche, wird dann ein Stück weit beiseite gedrückt. Und das ist offenkundig, wenn wir also das Wohlbefinden als Kriterium nehmen, für ein gelungenes Menschsein ist das offenbar dann nicht sachdienlich, wenn wir also uns von dem Rest abschotten, um als Ego eine besondere Menge an was auch immer irgendwelchen Gütern anzuhäufen.
Ist das, vielleicht ist es jetzt ein bisschen Spekulation oder zu weit gegriffen, aber ist das, was Sie da beschreiben, in dieser Gesellschaft auch ein Herrschaftsinstrument, dass man sagt, wir bringen mal die Leute dazu, dem Geld hinterherzulaufen, unglücklich zu sein, anstatt einen Sinn in ihrem Leben zu finden und Gemeinschaft zu finden?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist jetzt, geht ein bisschen in die Spekulation rein. Aber das halte ich für denkbar, dass wir so eine kleine, selbsternannte Elite haben, die sich mit diesem Spiel wohler fühlt als mit einem anderen Spiel, weil diese Elite, die selbsternannte, die stellt sich ein anderes Leben vor als wir, als die breite Masse, sage ich mal. Und was die sich vorstellen, ich will da nicht zu sehr in die Spekulation gehen, aber das passt nicht zusammen mit dem, was die Völker dieser Welt wollen. Die wollen Frieden, die wollen in ihren Regionen, wo sie leben, ein anständiges, schönes Leben führen. Und die selbsternannten Eliten, das merken wir ja gerade wieder, die wollen irgendwelche geopolitischen Spielchen machen. Ja, die brechen Krisen und Kriege vom Zaun, wollen irgendwelche Produkte loswerden, na, Pharmaindustrie und was weiß ich, diese Kommunikationsriesen, die unterwegs sind und uns mit Strahlung beglücken, Strahlung 5G, 6G oder was auch immer. Ja, die werden nie zufrieden sein, auch nicht, wenn es 7 und 8G gibt, ja, weil das sind einfach Gelddruckmaschinen. Ah, da haben wir noch das Zinssystem im Hintergrund. Aber also um auf das alles einzugehen, das würde sicher etwas mehr Zeit erfordern. Aber das, was Sie da sich vorstellen können, da würde ich durchaus ja zu sagen.
Wir erleben ja in den letzten Jahren, also so erlebe ich es jedenfalls, dass sehr viel Politik mit Angst gemacht wird. Angst vor dem Virus, Angst vor dem Krieg. Was macht diese Angst mit den Menschen, wenn Sie es von Ihrem Forschungsblick mal beschreiben wollen?
Ja, die Angst führt dazu, dass Menschen nicht mehr klar denken. Dass sie, ja, früher sagt man, da macht sich einer vor Angst in die Hosen. Also ein hohes Angstlevel trägt dazu bei, dass Menschen, ja, ich mache mal so eine Kurzfassung, weil wir nicht viel Zeit uns hier nehmen können, lassen sich dann als Sklaven missbrauchen, sage ich mal. Weil sie dann in ihrer Angst das mitmachen, was angesagt ist, ja, in diesen Szenarien, die da über die Bildschirme flattern. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir seit einigen Jahre schon mit zunehmender Tendenz von solchen besetzten Geschichten, also Drohungen in vielen Fällen, unter Beschuss genommen werden. Ja, nicht als Lösung, danach haben Sie es gar nicht gefragt, aber als Lösung kann ich nur jedem empfehlen, diese Kanäle, die das rund um die Uhr machen, abschalten. Das verringert die Angst, stärkt den Mut und stärkt vor allen Dingen das unbetreute Denken, das eigenständige Denken mit auf Grundlage des Menschenverstandes. Und das brauchen wir, wenn wir eine Zukunft haben wollen.
Dieses zum Beispiel die Kanäle abschalten ist eine individuelle Lösung. Das kann ich natürlich tun. Gleichzeitig lebe ich irgendwo in Machtverhältnissen und in einer Gesellschaft. Wie können denn Menschen, vielleicht auch Menschengruppen, sagen, sie schaffen für sich eine andere Atmosphäre, sie schaffen für sich andere, vielleicht auch gemeinschaftliche Ziele, aber eben unter den Bedingungen, unter denen wir nun mal leben müssen?
Ja, wir können in dem bestehenden System, in das wir hineingeboren worden sind, können wir natürlich die Freiheitsgrade, die es gibt, nutzen, um genau das aufzubauen. Und da gibt es sehr viel. Es gibt regionale Kommunikationsnetze, es gibt diese Bürgerjournalismus, der auf zensurfreien Plattformen eine Heimstatt findet seit einem halben Jahr, wo ich auch aktiv bin. Apareto, diese Plattform. Neue Spielregeln können wir uns schaffen in der Regionalgesellschaft. Ja, ich sage immer, wenn wir Kommunikationsnetze schaffen, die regionaler Art sind, wo wir also die Server und die Kommunikationswege in unserer Hand haben, wenn wir die Server selber mit Strom versorgen, den wir auch selber produzieren, ja, die uns keiner abschalten kann. Wenn wir bestimmen können, ob da jemand reinguckt oder nicht in unserer Kommunikation, dann sind wir auf einem guten Wege. Und das passiert an vielen Orten der Welt, wird das ausprobiert, und Menschen sind unglaublich findig. Wenn sie, je stärker sie unter Druck gesetzt werden, werden sie immer findiger. Ja, das können wir uns noch als Ossis erinnern. Ja, die Optionen, wie man in den Westen abhauen kann, ja, die waren sowas von kreativ, ja, von umgebauten Fallschirmen und so weiter. Also je restriktiver ein System wird, desto mehr wird auch die Kreativität von Menschen freigesetzt. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir einen Weg finden werden für unsere Regionalgesellschaft.
Letzte Frage. Ich stand bei dem am Ende schon hinter der Bühne, aber ich glaube, Sie waren es, der gesagt hat, Sie fühlen sich so ein bisschen an 89 aktuell erinnert. Ja. Warum?
Ja, weil die Lektion, die wir 89 lernen durften, die Menschen hier im Osten, war ja, dass es möglich ist, ein System, was am Ende seiner Kreativität oder Ethik oder was seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat, denen fiel nichts mehr ein, 89, den DDR-Oberen. Ja, der Honecker und dann noch der Krenz vor 4 Wochen, ja, die ich beide zum Rücktritt aufgefordert habe, schriftlich. Die haben demonstriert, dass es einen Abschnitt in der Entwicklung von Ländern oder Gesellschaftssystemen geben kann, der ein Ende markiert. Und ich denke, heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Ja, wenn wir einfach die Medien einschalten, was ich nicht mehr tue, aber ich kann mir gut vorstellen, was dort jeden Abend flimmert. Also die Öffentlich-Rechtlichen meine ich natürlich. Dann kriegen wir ein buntes Spektrum von furchtbaren Dingen, die überall passieren. Man kriegt einen Blumenstrauß oder eine Gießkanne von Angstgülle übergekippt, was jetzt alles ansteht und was jetzt gemacht werden muss, damit irgendetwas passiert, was sich bestimmte Menschen ausdenken. Ich bin auch überzeugt, dass da ja also auch viel Power dahinter steckt, was also Propaganda angeht. Es gab ja den Neffen von Sigmund Freud namens Edward Bernays, der ein Buch geschrieben hat über Propaganda. Ich habe den Eindruck, dass das, was da hier über unsere Kanäle auf uns einströmen soll, dass das von diesem Buch inspiriert ist. Ich habe das leider erst, ich bin Psychologe, aber ich habe das erst vor 5 Jahren gelesen. Aber da ist mir ganz schummerig geworden, wo ich gemerkt habe, das ist genau das, was ich hier erlebe täglich. Ja, Leute unter Angst setzen, Dinge 1000-mal wiederholen, dann glauben sie es schon. Ja, und das alles für eine Elite, die Fachleute bezahlt und die Medien bezahlt. Das selbsternannte Elite. Keine natürliche oder ethisch wünschbare Elite. Ja, das sind Dinge, die ich nicht gut finde. Aber das ist nicht mein Feld. Mein Feld sind die positiven Dinge, die wir in die Welt setzen, mit denen wir wie heute hier in Bautzen die Welt schaffen werden, die wir haben wollen.
Nun bestätigte das Kammergericht Berlin, was auf Einstzuseher vermutlich schon lange wissen. Der Korrektivbericht über das vermeintliche Geheimtreffen von Potsdam besteht vor allem aus Meinungen, nicht Tatsachen. Damit ist das sogenannte Recherchekollektiv jetzt in letzter Instanz mit dem Versuch gescheitert, dem Staatsrechtler Ulrich Vosgerau Kritik an der Darstellung von Korrektiv zu verbieten. Zuvor war das Medienhaus bereits vor dem Landgericht Berlin gescheitert. Damit ist nicht nur der Zensurversuch gescheitert, Korrektiv muss nun auch noch die gesamten Prozesskosten tragen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.